Hallo, mein Name ist Christoph Varga. Gast in der Pressestunde war heute Arbeiterkammerpräsidentin Renate Anderl. Meine Kollegin Karin Leitner von der Tiroler Tageszeitung und ich haben Frau Anderl unter anderem gefragt, wie die hohe Arbeitslosigkeit besser bekämpft werden kann und welche Regeln es fürs Homeoffice geben soll. Praktisch täglich, Frau Präsidentin, kündigen Landesregierungen neue Beschränkungen des öffentlichen Lebens in Österreich an. Sperrstunden werden vorverlegt. Die Gemeinde Kuchl ist überhaupt unter Quarantäne gestellt worden. Auch bundesweit dürfte es Verschärfungen geben. Das haben Kanzler und Gesundheitsminister bereits angedeutet. Wie sehen Sie das, Frau Präsidentin? Sind die Maßnahmen der Regierung nicht übertrieben?
Ich glaube, in erster Linie muss ganz einfach die Gesundheit der Bevölkerung stehen. Das ist keine Frage. Man kann jetzt unterschiedliche Maßnahmen diskutieren. Sie haben gesagt, es gibt die Masken, es gibt die Diskussion im Westen, dass man die Öffnungszeiten der Lokale verkürzt hat. Das ist im Osten weniger der Fall. Hier geht es darum, dass man sich registrieren muss in Lokale. Also wir haben sehr unterschiedliche Maßnahmen, die derzeit gesetzt werden. Und Sie haben vollkommen recht. Meines Wissens wird uns morgen wahrscheinlich wieder eine Nachricht ereilen, welche Maßnahmen nochmal verstärkt getroffen werden können. Was mir an dem allen ganz genau fehlt, ist, ja, Gesundheit ist wichtig, aber ganz ehrlich, wir brauchen Maßnahmen für den Arbeitsmarkt. Und ich würde mir wünschen, dass mit dem gleichen Elan, wo die Bundesregierung uns fast täglich eine Zeit lang Maßnahmen gesagt hat, die wir brauchen, um diesen Virus sozusagen einzudämmen, brauchen wir genauso Maßnahmen, um die Arbeitslosigkeit einzudämmen. Und die fehlen eindeutig.
Wir werden uns darüber noch lange unterhalten. Ich verspreche es Ihnen. Wir haben da ganz einen großen Schwerpunkt dazu vorbereitet. Haben Sie schon Hinweise, was jetzt genau kommt? Welche Maßnahmen die Regierung morgen vorstellen wird?
Nein, ich habe keine Hinweise. Ich lese genauso Zeitungen, Tageszeitungen, schaue, was im Fernsehen berichtet wird und gehe halt davon aus, dass man halt verschärfen wird, dass in fast allen Lokalen dann Registrierungspflicht ist. Was sicher positiv ist, dass man dann nachweisen kann, wer war wo im Lokal. Und weitere Maßnahmen muss ich mich genauso überraschen lassen, wie Sie es wahrscheinlich tun.
Frau Präsidentin, gerüchteweise können ja diese Plastikvisiere jetzt verboten werden, weil sie zu wenig Schutz bieten. Jedenfalls diese Halbvisiere, die ja vor allem in der Gastronomie verwendet werden. Welche Auswirkungen hat denn das auf Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wenn das jetzt kommt?
Na, ich glaube, wir alle können uns vorstellen, wie es einem geht, wenn man den ganzen Tag in einem Job, egal ob es im Supermarkt ist, im Bereich der Gesundheit, in vielen anderen Bereichen, im Handel generell, wenn man 8 Stunden am Tag Maske tragen muss und vielleicht das Glück hat, sozusagen in der Mittagspause wenigstens sie abnehmen zu können, dass es nicht angenehm ist. Natürlich war da in vielen Bereichen das Visier weitaus angenehmer zu tragen, wenn ich daran denke an die Gastronomie, wo wir uns selbst, wenn wir den Kellner, die Kellnerin angesehen haben, dann auch die Mimik gesehen haben, dann war es angenehmer als mit der Maske. Das heißt, es war auch das Atmen angenehmer. Und wenn wir jetzt dorthin kommen, dass alle die Maske wieder tragen, dann müssen das Virologen klären und Gesundheitsexperten, das kann ich jetzt nicht entscheiden. Was wir aber dringend brauchen, ist wirklich eine Maskenpause. Jene, die ständig Maske tragen müssen, brauchen eine Maskenpause. Ich sage es ehrlich, wenn ich die Maske länger als eine Stunde trage, dann kratzt mir der Hals, dann merke ich, dass ich sehr trocken werde. Also wir brauchen hier eine Entschleunigung von der Maskenpflicht, nämlich ab und zu eine Pause, wo ich sagen kann, eine Viertelstunde zumindest, ich kann die Maske ablegen.
Eine Viertelstunde, wie oft?
Zumindest alle 2 Stunden. Also ich persönlich würde sagen, jede Stunde wäre es notwendig, aber es wäre zumindest schon ein Vorteil, alle 2 Stunden zu sagen, ich kann mich zurückziehen, die Maske ablegen, im Supermarkt sicher machbar und möglich. Und wo es halt nicht möglich ist, mich zurückzuziehen, dass ich halt mich wohin setzen kann in Ruhe, ohne die Maske tragen zu müssen.
Wie soll das genau geregelt werden?
Ich denke, Pausen werden auch geregelt und somit kann man auch Maskenpausen regeln.
In Deutschland wird ja zunehmend gegen Corona-Bestimmungen geklagt, etwa gegen das Beherbergungsverbot. In Österreich hat ja laut Kronenzeitung ein Mann gerichtlich erwirkt, dass die Quarantäne früher als vorgeschrieben beendet wird oder beendet werden darf. Ist das ein Zeichen dafür, dass immer mehr Menschen jetzt diese Beschränkungen für überzogen halten? Und würde die Arbeiterkammer solche Klagen unterstützen?
In erster Linie, glaube ich, müssen wir schon einmal darauf hinschauen. Ich sage es noch einmal, wie schaut es vom gesundheitlichen Bereich aus? Da können wir in der Arbeiterkammer, wir sind keine Gesundheitsexperten, dazu brauchen wir Ärzte. Aber die Quarantäne ist ja generell schon von 14 Tage auf 10 Tage zurückgefahren worden. Wir merken auch jetzt, wenn es nur Verdachtsfälle gibt, es gibt ja auch die Corona-App, wo man bei Verdachtsfällen schon versucht, nicht mehr, dass man sich in Quarantäne begeben soll, sondern zumindest etwas mehr isolieren und aufzupassen. Also ich glaube, das wären schon wichtige Schritte. Es ist für uns halt die Quarantäne immer ein Problem. Dort in jenen Bereichen, wo Beschäftigte plötzlich dann zu Hause bleiben müssen. Aber noch schlimmer, ich sage es ganz ehrlich, haben wir die Problematik, wenn der Kindergarten eine Gruppe nach Hause schickt, weil es einen Verdachtsfall gibt. Oft sind es ja Verdachtsfälle. Also im Kindergarten sind es überwiegend eher die Verdachtsfälle. Was machen dann die Beschäftigten? Also für uns geht es ja um die Beschäftigten. Und da müssen Beschäftigte zu Hause bleiben, um für das Kind da zu sein. Und ich erlebe es jetzt gerade selbst, dass der Kindergarten das Kind nach Hause schickt. Ein Verdachtsfall, bleibt man 4, 5 Tage zu Hause, dann ist geklärt, nach 4 Tagen, man darf wieder in den Kindergarten. Das Wochenende drauf, sozusagen am Montag drauf, hat das Kind Schnupfen und Husten, nicht mehr. Aber natürlich in Zeiten wie diesen sagt dann auch der Kindergarten, tut mir leid, das Kind muss zu Hause bleiben. Unsere Sache ist, wie geht es da den Eltern?
Gut, da gibt es ja die Pflegefreistellung, ne? Die Betreuungsfreistellung. Ja, die ist ja auch verlängert genau worden sagen, bis zum Jahresende.
Die Sonderbetreuungszeit gibt es, das ist vollkommen richtig. Aber ich sage es ganz ehrlich, wir brauchen einen Rechtsanspruch dazu. Wenn wir uns ansehen, warum es so wenig in Anspruch genommen haben, dann hat schon damit zu tun, dass Beschäftigte sich nicht einfach machen, zum Chef zu gehen und sagen, so, ich brauche jetzt unbedingt diese Zeit. Wissentlich, dass er jetzt sagen kann, tut mir leid, ich brauche sie aber dringender, wir haben Aufträge, das geht nicht. Das heißt, wir brauchen einen Rechtsanspruch für die Zeit. Und diesen Rechtsanspruch, ich sage das immer wieder auch gegenüber der Wirtschaftskammer, es geht uns um den Rechtsanspruch dieser Betreuungszeit in Corona-Zeiten.
Also wie lange soll der Rechtsanspruch sein?
Einen Rechtsanspruch, dass ich die Zeit, die ich habe, nämlich die 3 Wochen pro Elternteil, die gibt es ja, aber ich habe keinen Rechtsanspruch drauf. Das heißt, wenn mein Arbeitgeber sagt, das geht jetzt nicht, dann habe ich sozusagen Pech drauf.
Aber sozusagen bei den meisten arbeitsrechtlichen Freizeitthemen ist es eine Vereinbarungssache, ne? Also die Arbeitnehmer haben normalerweise kein Anrecht darauf, genau zu einem bestimmten Zeitpunkt auf Urlaub zu gehen. Man muss sich immer mit dem Arbeitgeber einigen. Das ist bei der Sonderbetreuungszeit ähnlich.
Aber ich habe einen Rechtsanspruch auf meinen Urlaub.
Ja.
Nur die Zeit nicht. Aber ich kann keinen Rechtsanspruch auf eine Betreuungszeit nehmen, indem ich dann sage, ich weiß nicht, wann ich gehe. Und das ist ja nachweisbar, ist ja nicht etwas, wo sich Eltern, vor allem Mütter, etwas ausdenken, sondern ich kann nachweisen, dass der Kindergarten die Gruppe geschlossen hat, dass die Schule gerade eine Klasse nach Hause geschickt hat, das ist alles nachweisbar.
Eine Frage noch, habe ich noch, Sie haben gesagt, Sie haben auf die Corona-App angespielt, haben Sie die Corona-App?
Ich selbst habe die Corona-App, ja, ich habe sie.
Und, wie sind Ihre Erfahrungen damit? Haben Sie schon einen positiven getroffen?
Nein, Gott sei Dank nicht. Also Okay. Kann man jetzt nicht sagen. Ich habe sie, aber ich habe kein Signal auf meiner App sozusagen.
Alles klar.
Gott sei Dank.
Wollen wir das Kapitel abschließen, Frau Leitner? Oder?
Ja, das passt. Offen.
Danke vielmals. Eine der größten Folgen, Frau Präsidentin, von Corona ist die gestiegene Arbeitslosigkeit. In der Spitze, wir haben dazu eine Grafik vorbereitet, waren knapp 500.000 Menschen ohne Jobs und mehr als 1 Million Erwerbstätige in Kurzarbeit. Wir sehen das hier, das war im April, da waren über 1,5 Millionen Menschen unmittelbar betroffen. Diese Zahlen sind dann ab Juli schraffiert bei der Kurzarbeit, weil da noch nicht genau klar ist, wie viele Menschen tatsächlich die Kurzarbeit in Anspruch genommen haben. Aber über diese Zahlen reden wir etwa derzeit 700.000 Menschen, davon etwa 400.000 arbeitslos und etwa 300.000 in Kurzarbeit. Mit wie vielen Arbeitslosen rechnen Sie, rechnet die Arbeiterkammer im Winter, wo die sozusagen auf dem Arbeitsmarkt die Zeit ja immer am anstrengendsten ist und am schwierigsten ist.
Wir müssen leider davon ausgehen, dass sie nicht weniger werden, dass sie mehr werden. Ich wünsche mir nicht, dass es die 500.000 Grenze übersteigt. Das muss ich ehrlich sagen. Genau kann ich es nicht voraussagen, wie es tatsächlich in vielen Bereichen natürlich erst wirkt. Wir wissen nicht, wie schaut es tatsächlich dann im Wintertourismus aus und in vielen anderen Bereichen. Wie schaut es im Handel aus? Wie geht sozusagen, wie stark werden jetzt die Einschränkungen der Maßnahmen der Bundesregierung wieder greifen? Das müssen wir abwarten. Wir gehen nicht davon aus, dass sie zurückgehen. Aber ich sage es noch einmal, was wir genau in dem Bereich brauchen, sind dringend Maßnahmen, um die Arbeitslosigkeit einzudämmen.
Frau Präsidentin, Sie begehren Maßnahmen. Der Kanzler hat kürzlich gesagt, die Causa Arbeit zum zentralen politischen Thema im nächsten halben Jahr zu machen. Er werde um jeden Arbeitsplatz kämpfen. Macht der Kanzler damit die Arbeiterkammer arbeitslos, wenn er das so prioritär erklärt?
Das macht er gar nicht, sondern ich finde sogar schade, dass die Bundesregierung, in dem Fall der Bundeskanzler, jetzt nach dem Sommer gesagt hat, ein ganz wichtiges Thema ist die Arbeit, ist die Arbeitsplatzsicherung. Wir sagen das schon, vor dem Sommer haben wir lange schon gesagt, wir brauchen dringend Maßnahmen. Und ich sage es ganz ehrlich, wir haben das doch sehr positiv empfunden, dass im September uns die Frau Bundesminister Aschbacher mitgeteilt hat, es gibt die größte Corona-Arbeitsstiftung in der Zweiten Republik. Es geht hier um 700 Millionen auf die nächsten 2 Jahre. Und sie hat auch gesagt, es geht um 100.000 Personen, die davon profitieren. Da muss man Ja dazu sagen. Ich finde halt nur, sie hat einen 5., 6. Schritt getan, aber nicht die ersten Schritte mitgenommen. Das heißt, wir gehen zu einer Reise und wissen nicht, wohin. Das ist ganz ehrlich so ähnlich, wie wenn ich zu Hause meinen Koffer packe, keine Ahnung habe, fahre ich aufs Meer, brauche ich einen Badeanzug oder gehe ich Skifahren am Gletscher und brauche die Skiausrüstung. Das heißt, wir haben keine wirtschaftspolitische Strategie, um ganz genau hinzusehen, wo brauchen wir die Arbeitsplätze. Sie hat damals gesagt, das wird im Oktober starten. Sie hat noch immer nicht gestartet, weil sie jetzt erst beginnt, sozusagen zu starten. Wo brauchen wir das? Wir hätten das viel, viel früher gebraucht und wir hätten viel früher in die Gänge kommen müssen. Das wäre wirklich wichtig. Ich habe das immer wieder gesagt. Für mich heißt es tatsächlich, Geld zu investieren, um Beschäftigung zu schaffen, Beschäftigte zu zahlen in Wirklichkeit, anstatt Arbeitslosigkeit zu zahlen.
Frau Präsidentin, die Regierung investiert heuer und im nächsten Jahr etwa 50 Milliarden Euro im Kampf gegen Corona, fast 30 davon für den Bereich Arbeit und Beschäftigung. Trotzdem kritisieren Sie die Regierung. Das ist schwer nachvollziehbar.
Nein, es ist nicht, weil Sie haben gerade erwähnt, die hohe Anzahl an Arbeitslosigkeit. Mhm. Und ein Großteil dieses Geldes fließt natürlich in die Arbeitslosigkeit. Was uns fehlt, ist zum Beispiel Langzeitarbeitslose. Wir brauchen etwas für Langzeitarbeitslose. Es gibt nichts, was wir entdeckt hätten, wo Budget vorhanden ist, wo man tatsächlich hinschaut und sagt, wie gehen wir mit Langzeitarbeitslose um. Und wir wissen, wenn Langzeitarbeitslosigkeit zu einem Dauerzustand wird, dann führt es zu einer Armut. Und das sind 70% der Langzeitarbeitslosen enden dann sozusagen an der Armutsschwelle. Das wollen wir nicht. Und ich sage es ehrlich, hier hätten wir ganz gerne wieder ein Programm, ein Projekt, wie es vor 3 Jahren, glaube ich, war das, so die Aktion 20.000. Und Sie können mir glauben, ich habe dann Beschäftigte getroffen. Ich habe eine wirklich noch wirklich präsent bei mir. 56 Jahre, 38 Jahre beschäftigt in einem Unternehmen. Buchhaltung, Lohnverrechnung, alles sie geschupft. Das Unternehmen hat dann einen Teil, ich weiß auch nur wo, 10. Gewinner Gemeindebezirk war das. Das Unternehmen ist abgewandert. Sie stand da mit 56 Jahren und hat unbedingt noch die Jahre zur Pension gebraucht und hatte eine Chance, durch diese Aktion in einer gemeinnützigen Organisation tätig zu sein, hat aber vorher über 100 Bewerbungen geschrieben, sie ist zu alt, sie ist zu überqualifiziert, zu teuer. Und mit Tränen in den Augen hat sie mir erzählt, liebe Frau Präsidentin, ich habe nur mehr einen Wunsch, diesen Job auf Dauer zu behalten. Wir wissen, dass bei dieser Aktion viele den Job behalten haben, das heißt, wieder in den Arbeitsprozess einsteigen konnten. Und wir brauchen so etwas unbedingt für Langzeitarbeitslose, denn sonst haben wir ein Problem, ich sage das ganz offen und ehrlich.
Frau Präsidentin, Sie haben ja dieses Programm Chance 45, Aber es läuft doch immer darauf hinaus, dass man dann Leute zu Pflegekräften umschult. Also ist das wirklich realistisch, wenn man jetzt denkt an einen Arbeiter in der Autozulieferindustrie, kann man aus dem eine Pflegekraft machen?
Schauen Sie, wir haben gerade erwähnt, wir haben 409.000 Arbeitslose und wir werden nicht 400.000 in der Pflege brauchen. Aber ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es ganz viele gibt, die ganz gerne in diesen Bereichen beschäftigt sein wollen. Hier gibt es Möglichkeiten, nämlich wir brauchen dort Beschäftigte, wir brauchen in den nächsten Jahren über 70.000 Personen mehr. Mir hat erst unlängst eine Beschäftigte erzählt von einem Krankenhaus, dass dort jetzt schon Pflegeassistentinnen fehlen. Und die mir jetzt schon gesagt hat, dass die jetzt fertig waren am Ende des Jahres, Im Jänner sind es die Hälfte von denen, die sie brauchen würden. Auch da ist etwas, wo ich sage, wir müssen schneller in die Gänge kommen und hier gerade im Bereich Pflege, im Bereich Digitalisierung, im Bereich Klima. Der Automechaniker würde vielleicht ganz gern sich weiterbilden im Bereich Digitalisierung, wo wir dringend auch zukünftig Beschäftigte brauchen.
Ja, aber das passiert doch ohnehin. Vor der Krise hat der Staat etwa 8 Milliarden pro Jahr in Arbeit und Beschäftigung investiert. Heuer sind es 17 Milliarden, also mehr als doppelt so viel. Nächstes Jahr noch 11. Alles zu wenig?
Alles zu wenig. Schauen Sie, wir haben jetzt die Krise und wir müssen genauso mit dem Elan, wo wir den Virus eindämmen, schauen, wie schaffen wir die Arbeitslosigkeit. Und es ist wirklich so, dass ich haben möchte, dass wir 2021 wieder auf das Niveau zurückkommen, zumindest was vor der Krise war. Und wir wissen, dass die Pflege ein wichtiger Bereich ist und dass die Pflege mehr Personal braucht, hat gar nichts mit der Krise zu tun in Wirklichkeit. Das haben wir schon vor der Krise gesagt. Wir haben vor der Krise gesagt, es wird dringend notwendig sein, hier Menschen zu qualifizieren in bestimmten Bereichen, auch im Bereich von Klima, im Bereich der Digitalisierung. Denn wir sehen schon, die Unternehmen, die jetzt sozusagen im Bereich Digitalisierung gut unterwegs sind, kommen auch besser durch die Krise. Also hier brauchen wir Facharbeiter und Facharbeiterinnen und die müssen wir jetzt ausbilden.
Aber gerade im Pflegebereich haben wir eine extrem hohe Fluktuation. Der Job ist extrem schwer. Ja. Viele Menschen halten es einfach nicht durch auf Dauer. Ich glaube, alle, die dafür in Frage kommen, wissen, dass es dort Jobs gibt, hätten schon lange die Möglichkeit gehabt, in diese Richtung zu gehen. Offensichtlich fehlt das Interesse.
Aber Sie haben es angesprochen, was ja viel, viel wichtiger werden, was mir besonders am Herzen liegt, ist, dass wir dort dafür sorgen, dass die Arbeitsbedingungen sich verbessern. Es kann nicht sein, Sie haben es gesagt, ein schwerer Beruf. Er geht psychisch und auf die Psyche, er geht auf alles in Wirklichkeit. Ich habe mit vielen gesprochen, gerade in diesem Bereich. Die meisten haben einen 12-Stunden-Tag. Natürlich, wenn ich heute mehr Pausen habe, weil Gott sei Dank alles ruhig im Krankenhaus ist, dann funktioniert das. Wenn aber dann ganz viele Fälle ins Krankenhaus kommen und ich 12 Stunden fast durch muss, dann mag ich das nicht mehr und ich schaffe das auch nicht. Ich habe mit einer jungen Kollegin bei einer Pressekonferenz von uns, da ging es um Gesundheit, diskutiert. Die hat mir erzählt, das ist genau der Beruf, den sie als Kind schon wollte, nämlich in die Gesundheit, in die Pflege einzusteigen. Sie wird jetzt 36, 37, glaube ich ungefähr, und sie mag nicht mehr. Sie wird aussteigen, weil der Druck so enorm ist, dass man es nicht mehr möchte. Das heißt, was müssen wir tun? Diesen Beruf attraktiver zu gestalten. Arbeitsbedingungen verbessern, mehr Personal in dem Bereich, die Arbeitszeiten ansehen. Wie schauen die Einkommen in diesem Bereich aus? Dann bin ich überzeugt, dass ganz viele sagen, das ist eine wertvolle Tätigkeit, die würde ich sehr gerne ausüben.
Kommen wir jetzt zu den Zumutbarkeitsbestimmungen. Von Seite der Wirtschaftskammer und der ÖVP wird ja immer kritisiert, dass die zu streng sind. Salzburgs Landeshauptmann Hasler meint, ein Arbeitsloser in der Stadt Salzburg nimmt einen Job im Pinzgau unter Umständen nicht an, weil die Distanz zu groß ist. Also angesichts der Krise sollte die Arbeiterkammer da nicht flexibler reagieren und den Widerstand aufgeben?
Schauen Sie, wir sind da immer gesprächsbereit, aber wenn man immer da so schlimm ist, ja, schauen Sie, Zumutbarkeit heißt ja heute schon, wenn ich nicht gerade hier familiäre Verpflichtungen habe, wenn ich Kinder habe, dann passiert es ja ohnehin. Aber es wird auch jetzt immer wieder diskutiert, ob man Lehrlinge von Osten in den Westen schicken kann. Ja, wenn jemand dafür sorgt, dass alle Rahmenbedingungen passen, wo wohnt er, wer bezahlt die Miete dort, zu Hause würde er bei den Eltern wohnen. Also es geht immer um Rahmenbedingungen. Und ganz ehrlich, wenn jemand mit mir über längere Zumutbarkeitsregeln diskutieren möchte, dann würde ich als erstes zuerst einmal gerne über kürzere Arbeitszeiten diskutieren.
Also Zumutbarkeitsbestimmungen, haben Sie gesagt, da kann man reden. Wo kann man reden?
In wenn man zuerst Bereich? Über Arbeitszeitverkürzungen spricht.
Sonst nicht.
Sonst nicht, ne.
Okay. Also eine Stunde Anfahrtsweg scheint Ihnen
passiert,
angemessen
ja.
zu sein.
Aber es passiert ja jetzt, oder? Es passiert ja, dass viele, ich meine, es ist nicht so, dass die Beschäftigten, also ich kenne einige, die von Gmünd anreisen und die glauben nicht, dass ich in einer Stunde in Gmünd bin. Ich sage das offen und ehrlich. Also es gibt ja viele, die diesen Weg auf sich nehmen. Aber die Frage ist immer, für welchen Job nehme ich den Weg auf mich? Und das ist ja schwer vorstellbar, wenn man vor allem in der Gastronomie diskutiert, dann habe ich einen Job, wo ich sage, da trifft auch gerade die 12 Stunden sehr gut hin. Das heißt, man arbeitet fast rund um die Uhr, das Einkommen ist auch nicht das Beste. Und dann soll ich mal diese Wegzeit auch noch in Anspruch nehmen. Also über das müssen wir diskutieren, wir müssen über Arbeitsbedingungen diskutieren. Dann schauen wir sich Arbeitszeiten an, dann können wir das nächste Thema diskutieren.
Kommen wir jetzt zur Kurzarbeit oder haben wir zu dem Bereich noch
eine Frage? Ich hätte da vielleicht noch die eine oder andere Frage.
Ja, dann bitte.
Also ich wollte noch auf die Regierungsmaßnahmen kommen. Es gibt jetzt ein Bonussystem für Menschen, die Teilzeitjobs annehmen, also für Leute, die arbeitslos sind und Teilzeitjobs annehmen. 3.000 Menschen haben das schon in Anspruch genommen, 15.000 sollen es werden. Auch ein Programm des Arbeitsministeriums. Dagegen ist schwer was zu sagen, oder?
Ist schwer zu sagen. Wichtig ist nur, dass die Menschen auch in Beschäftigung bleiben können. Das ist wichtig. Aber sonst ist, ich sage es nochmal, wichtig ist jetzt Beschäftigung zu schaffen. Natürlich wünschen wir uns immer Vollzeitbeschäftigung. Muss man dann schauen, was bedeutet Vollzeit in Zeiten wie diesen. Aber wichtig ist, dass man wieder sozusagen, wieder in den Prozess eingegliedert werden kann. Da ist schwer was zu sagen, ja.
Sie verlangen eine Jobgarantie für ältere Menschen. Könnten Sie das ein bisschen erläutern? Wie soll denn die konkret aussehen?
Wir haben in Österreich eigentlich kaum etwas sozusagen Maßnahmen, um Kündigungen abzufedern. Da ist Deutschland ein Stückchen weiter. Und hier geht es mir um ältere Personen, wo wir wissen, wenn wir heute einen 58-Jährigen in einem Betrieb sozusagen, wenn der gekündigt wird, dann hat er eigentlich am Arbeitsmarkt fast keine Möglichkeit mehr. Und hier sagen wir Jobgarantie für Ältere, um die sozusagen auch tatsächlich bis zu einem Regelpensionsalter eine Chance haben.
Aber Frau Anderl, da gab es das berühmte Beispiel in Spanien, wo halt dann die Leute gekündigt wurden, bevor diese Garantie in Kraft getreten ist. In Deutschland kann ich das auch berichten. Dort gibt es auch diese Situation, dass die Leute, die Jobgarantie tritt in Deutschland im Wesentlichen mit 50 in Kraft. Ja. Und sehr oft werden Leute halt mit 49 gekündigt.
Naja, aber da ist die Frage immer, wo setze ich überhaupt dann einen Kündigungsschutz an? Da muss man immer Angst haben, dass gekündigt wird. Ich glaube aber trotzdem,
deswegen
dass es
viele... Deswegen ist ein Kündigungsschutz sozusagen sehr kritisiert.
Und wenn man ansetzt, dann sollte man bei Älteren ansetzen. Und ich glaube, dass da auch viele Unternehmen ein Verständnis dafür haben, dass sie sagen, was machen dann Ältere im Arbeitsmarkt? Und das ist trotzdem vernünftig, ich sage es immer wieder, dass sie im Arbeitsprozess drinnen sind, dass Steuern kommen, dass die Kaufkraft erhalten wird, als wenn wir Ältere in der Arbeitslosigkeit haben. Mhm.
Ja, wollen wir zur Kurzarbeit gehen?
Ja, wir gehen zur Kurzarbeit. Frau Präsidentin, dieses Element ist ja wieder verlängert worden. Das gilt jetzt bis Ende März 2021. Soll dieses Instrumentarium darüber hinaus weiter verlängert werden? Und wenn ja, wie lange? Weil ein Dauerzustand kann ja das wohl auch nicht sein. Oder wie sehen Sie das?
Naja, schauen Sie, ich kann mich noch gut erinnern, und es wäre es nicht so schnell vergessen, weil es noch dazu Freitag der 13. war, wo wir uns in Windeseile als Sozialpartner zusammengesetzt haben in der Arbeiterkammer mit dem Österreichischen Gewerkschaftsbund, mit der Wirtschaftskammer, auch die industriellen Vereinigung war dabei. Und wir haben wirklich in ein paar Stunden sozusagen das Kurzarbeitsmodell für diese Krise entwickelt. Nachschärfungen sind natürlich möglich, aber ich sage, ich bin stolz darauf, auf alle, die an dem Tisch gesessen sind, dass wir hier etwas geschaffen haben, um Beschäftigung abzusichern. Für mich ist es noch immer das beste Modell, um Beschäftigung zu sichern. Und es ist ab 1. Oktober verlängert, Sie haben es angesprochen. Ich weiß jetzt, dass von dieser Woche irgendwann habe ich Zahlen erfahren, dass wir ca. 2000 neue Anmeldungen haben. Und wenn Sie mich fragen, ob es weitergehen soll, na selbstverständlich. Die Frage ist, man muss sich ansehen, wer braucht es zukünftig. Wir müssen nämlich auch davon ausgehen, dass es Bereiche der Industrie trifft wahrscheinlich jetzt, die jetzt noch ihre Aufträge hatten, aber jetzt vielleicht die Kurzarbeit benötigen. Daher ja, muss es weitergehen. Wir haben aber jetzt in diesem Modell der Kurzarbeit auch beinhaltet, dass man sich genau anschauen muss, wie schaut die wirtschaftliche Notwendigkeit aus, nämlich jetzt ganz genau hinsehen, wer braucht es nicht sozusagen. Und ich finde es trotzdem, dass es eines der besten Modelle ist. Es ist nicht das einzige Modell, das wir brauchen. Ich glaube, wir brauchen auch andere Modelle. Der ÖGB-Präsident hat es letztes Mal andiskutiert, dass ein noch einmal Aufmachen oder ein Ausweiten der Altersteilzeit eine Möglichkeit wäre.
Bleiben wir noch kurz bei der Kurzarbeit, bitte.
Genau.
Bitte.
Sollte das nur für bestimmte Branchen dann weiterhin gelten oder generell? Soll es allen Unternehmen möglich sein?
Es soll für das Unternehmen möglich sein, das Unternehmen, das es braucht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man es jetzt nur auf Branchen spezialisiert. Warum sage ich das? Jetzt nehme ich die Branche den Handel her. Da werden wir sicher einige haben, die nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Kleine Geschäfte, wo man jetzt schon merkt, dass man mit Masken wahrscheinlich nicht gern shoppen geht, keine Frage. Aber zum Handel gehört dann auch der Supermarkt. Das heißt, hier sind unterschiedliche Situationen. Das gibt es auch in anderen Bereichen. Wir wissen mit der Hotellerie, die Stadthotellerie hat ein Riesenproblem in Wien, in Salzburg, in den Städten. Aber wir merken schon, dass im Sommer zumindest, ich kann nur vom Sommer jetzt sprechen, der Winter kommt ja erst, dass hier in anderen Bereichen es gar nicht so einfach war, ein Zimmer zu bekommen. Also es gibt so Unterschiede. Daher würde ich sagen, für alle Unternehmen, die es brauchen, soll es weiterhin auch möglich sein, selbstverständlich.
Aber da besteht schon die Gefahr, dass dann halt Branchen auch künstlich am Leben erhalten werden, beziehungsweise dass Menschen sozusagen auch wenig Arbeitslose, wenig Anreiz haben, anderswo zu schauen, weil sozusagen die Kurzarbeit verlängert wird. Das ist eine Befürchtung, die AMS-Chef Kopf angedeutet hat. Also was bringt es, wenn wir die Leute in der Stadthotellerie in Kurzarbeit haben, wenn wir sehen, die wird jetzt auf Sicht möglicherweise nicht mehr so wirklich anspringen. Zugleich werden Menschen möglicherweise in den Alpen im Tourismus gesucht.
Bei dieser Kurzarbeit ist es so, dass wir auch eine Arbeitszeit von mindestens 30% haben. Am Anfang der Kurzarbeit ging sie auch auf null. Das heißt, hier sind schon einige Punkte verschärft sozusagen. Und ich sage es noch einmal, hier wollen wir ganz genau, und vor allem auch das machen das auch die Gewerkschaften, hier ganz genau hinzusehen, braucht es das Unternehmen, ist es wirtschaftlich notwendig, funktioniert es überhaupt, geht es so? Und das wird dann entschieden. Das heißt, wenn man merkt, dass die Kurzarbeit wahrscheinlich gar nichts bringt, sondern nur hinaus eine Verlängerung macht, bis das Unternehmen insolvent ist, dann wird es nichts bringen. Wir gehen aber davon aus, dass es viele Unternehmen etwas bringt. Ich kenne einige Unternehmer, die jetzt durch die Krise durchgekommen sind, wo es jetzt wieder langsam bergauf geht, Gott sei Dank, würde ich sagen. Und die sagen natürlich, super, dass es die Kurzarbeit gibt. Daher schauen wir jetzt einmal, was passiert im Bereich der Industrie. Und schauen wir ganz genau hin, da haben Sie recht, wer braucht es, wer braucht es nicht.
Wie lange soll es verlängert werden, bis Ende 2021 oder was wäre Ihr Vorschlag?
Also da muss ich ehrlich sagen, es sind immer Gespräche innerhalb der Sozialpartnerschaft und denen mag ich auch nicht vorgreifen. Das heißt, wir schauen uns das dann an und schauen die Gesamtsituation an. Das kann ich jetzt nicht sagen.
Aber es wird gerade verhandelt?
Jetzt noch nicht. Nein, jetzt haben wir gerade vor ein paar Tagen haben wir erst gerade die letzte Kurzarbeit jetzt gerade in Kraft getreten.
Kommen wir zu den Frauen auf dem Arbeitsmarkt, Frau Präsidentin, die sind ja die Verliererinnen, vor allem jetzt in der Krise. Die Arbeitslosigkeit der Frauen ist höher als die der Männer, außer in Wien. Sie verlangen ja, die Kinderbetreuung auszubauen, mehr Plätze zur Verfügung zu stellen als Mittel. Aber kurzfristig nützt das ja nichts, oder? Also was kann man auch kurzfristig jetzt tun?
Naja, kurzfristig gibt es einige Bereiche. Ich meine, wir wissen ganz genau, dass es für die Frauen weiter schwieriger sein wird, überhaupt in den Arbeitsprozess wieder einzusteigen. Wir wissen auch, dass jetzt gerade in der Krise auch Frauen sozusagen freiwillig ihren Arbeitsplatz verlassen haben, weil es darum geht, schaffe ich alles? Schaffe ich, mich um meine Kinder zu kümmern? Ich habe auch eine Mutter, um die ich mich kümmern muss. Wir wissen ganz genau, es hat eine Zeit gegeben, wo es keine 24-Stunden-Betreuerinnen da waren. Das heißt, da sind viele Frauen sozusagen vom Arbeitsmarkt weg und haben gesagt, ich muss das irgendwie alles handeln, ja. Die werden es relativ schwer haben, wieder einzusteigen. Und Sie haben recht, es ist nicht jetzt eine Möglichkeit, aber wir sagen das ja schon so lange. Wenn wir mehr Kinderbetreuung hätten, und Sie haben jetzt gerade angesprochen, dass die Arbeitslosigkeit der Frauen in Wien niedriger ist wie im Durchschnitt Österreichs. Das hat ja damit etwas zu tun, dass wir hier in Wien mehr Kinderbetreuungsmöglichkeiten haben, dass wir hier die Einkommensunterschiede geringer haben wie in andere Bundesländer. Und genau da müssen wir ansetzen. Und das ist jetzt die Chance, sozusagen hier nochmal anzusetzen. Und das ist jetzt die Chance, auch für die Frauen lauter zu werden. Und da zitiere ich auch gerne Johanna Donal, jetzt in Corona-Zeiten leiser zu treten, wird sich falsch erweisen. Das heißt, hier müssen wir wirklich auf die Frauen aufmerksam machen. Und was wir auch brauchen ist, wenn ich davon spreche, dass es hier mehr Mittel im AMS gibt für Joboffensive, für Arbeitsstiftungen, dann braucht es hier einen ganz klaren Fokus auf die Frauen. Und der fehlt mir in Wirklichkeit auch. Also wie sage ich so schön immer, es braucht Geld, das ein Marschall hat, das wirklich für die Frauen ist, dass wir die Frauen wieder sozusagen in den Arbeitsprozess hineinkriegen. Denn ich habe sonst die Befürchtung, dass uns das Jahrzehnte zurückwirft, nämlich gerade in der Frauenpolitik.
Die Gewerkschaft verlangt eine Anhebung des Arbeitslosengeldes. Derzeit ist es so, wenn jemand arbeitslos wird, dann bekommt er etwa 55% vom Letztgehalt. Das ist international relativ wenig. Ja. Wenn aber jemand länger ohne Job ist, dann verliert er nicht mehr so viel vom Arbeitslosengeld bzw. Notstandshilfe. Das ist dann im internationalen Vergleich wieder relativ viel. Unser System, sagen manche Kritiker, verleitet Menschen eher länger arbeitslos zu bleiben, setzt weniger Anreize, dass Menschen wieder einen Job suchen. Verlangen Sie auch ein höheres Arbeitslosengeld? Verlangen Sie auch, dass das umgestellt wird?
Wir verlangen absolut das höhere Arbeitslosengeld. Wir brauchen jetzt Maßnahmen, um die Kaufkraft zu stärken. Und das ist kaum machbar, wenn ich vorher ein gutes Einkommen hatte oder auch weniger gut, egal wie auch immer, aber auf fast die Hälfte zurückfalle und gerade einmal schaffe, dass ich meine Lebenserhaltungskosten, die Miete, den Strom, was auch immer, bezahlen kann. Das ist ein wahnsinniger Rückschritt natürlich. Und das ist gerade in der Krise, und natürlich ist es da ein Schritt positiv, wenn es dann eine Einmalzahlung gibt. Man muss aber dazu sagen, dass die Einmalzahlung ja bei vielen gar nicht angekommen ist. Entweder, weil sie nicht genau in der Zeit, die Zeitspanne, die angegeben war, gerade da arbeitslos geworden sind, sondern ein Monat früher oder vielleicht im August erst, dann gibt es keine Einmalzahlung. Und auch jene, die im Krankenstand waren, Krankengeld bekommen haben, haben auch die Einmalzahlung nicht bekommen. Es ist ein guter Ansatz, aber er hilft uns auf Dauer natürlich nicht. Daher sagen wir ganz klar, ja, eine Anhebung des Arbeitslosengeldes. Es ist dringend notwendig, dass wir hier dafür sorgen, dass die Kaufkraft gestärkt wird. Und ich weiß nicht, wo das immer herkommt, dass man glaubt, dass sich alle Arbeitslosen auf dem Geld ausrasten und ausruhen und nicht wieder eine Arbeit haben wollen. Also ich habe mit einigen gesprochen und ich muss ehrlich sagen, das bewirkt etwas bei Arbeitslosen, nicht mehr eine Chance zu haben, dazu zu gehören. Ich habe das mit vielen diskutiert und ich sage es wirklich aus der Sicht heraus, vor allem bei Männern, ist es so, dass man in eine Grube fällt und irgendwie das Gefühl hat, na hoppala, ich werde eigentlich gar nicht mehr gebraucht. Das heißt, das stimmt eigentlich gar nicht. Der Großteil der Beschäftigten will eine Beschäftigung haben und will gebraucht werden. Das heißt, diese Anreize stimmen nicht. Und 100% zu haben ist noch immer mehr als 70%.
Also 70% Arbeitslosengeld, ja, verlangen Sie. Umsetzungschancen, wie schätzen Sie das ein?
Wir werden draufbleiben. Ich sage es nochmal, es ist ein wichtiger Bereich, den wir brauchen. Wir brauchen eben, dass die Menschen sozusagen nicht von 100 auf 50 zurückfallen, sondern auf 70 zurückfallen. Auch das ist schlimm genug. Und Sie werden es nicht glauben, ich habe es in meinem Bekanntenkreis. Und wenn man dann plötzlich ein paar hundert Euro weniger hat, mit dem man eigentlich genau das Geld, mit dem man die Miete bezahlt hat, dann ist es ein Problem für die Menschen. Und da habe ich mehr Probleme, dass ich vielleicht absackere, als wenn ich sage, okay, mir fehlt jetzt ein bisschen was. Das ist die Kurzarbeit. Die Kurzarbeit sagt, zwischen 90% und 80% bekomme ich. Ja? Damit, da merken wir schon, dass die Leute sagen, auf Dauer fehlt mir auch da das Geld. Ja? Daher sagen wir da 70. Aber noch weiter zurückerfahren ist eine Katastrophe für die Menschen.
Weil wir eben bei der Arbeitslosigkeit sind. In dieser Woche gab es ja in Steyr eine große Demonstration gegen den Abbau von 2000 Arbeitsplätzen. Frau Präsidentin, waren Sie auch dort?
Nein, ich war nicht dort.
Warum eigentlich nicht? Als Signal vielleicht, als Zeichen auch?
Ich habe alles über einen Rundfunksender auf meinem Computer verfolgt. Und ich muss ehrlich sagen, mein Präsident in Oberösterreich, Josef Kallio, hat dort wirklich perfekt genau sich eingesetzt für die Beschäftigten. Das tut er außerdem die ganze Zeit schon. Das heißt, er ist vor Ort, er kennt die Situation und er hat dort auch alles gemacht.
Alle Experten sagen eine Pleitewelle spätestens mit Jahresbeginn voraus. Wie sind da die Einschätzungen der Arbeiterkammer? Mit wie vielen Insolvenzen von Firmen rechnen Sie?
Naja, das ist immer so eine Glaskugelschau. Viele sagen, das wird massiv werden, also ganz stark. Es wird uns stark treffen. Andere sagen, nein, es wird weniger. Ich sage es ganz ehrlich, es wird welche geben, das ist keine Frage. Für uns ist immer wichtig, warum passiert es in Wirklichkeit? Kann man vorher noch unterstützen? Kann man hier mit der Kurzarbeit noch über die Runden helfen? Oder gibt es für das Unternehmen, für das vielleicht keine Möglichkeit mehr? Ich kann die Zahl jetzt nicht nennen. Mhm.
Kommen wir zum Thema Arbeitszeitverkürzung.
Okay, machen wir.
Unter den Sozialdemokraten gibt es ja da Debatten darüber, ob das gescheit ist oder nicht, ob man das machen soll oder nicht. Der burgenländische Landeshauptmann Doskozil, aber auch der Wiener Finanzstadtrat Hanke halten ja wenig davon. Warum bleiben Sie da jetzt so dabei?
Schauen Sie, es gibt mehrere Bereiche. Es gibt auf der einen Seite immer die Diskussion, die Wirtschaft bricht zusammen, das können wir uns alles nicht leisten. Und wenn ich kurz einmal zitieren darf, wenn sich die Gewerkschaften mit ihrer Forderung nach Arbeitszeitverkürzung durchsetzen, werden darunter die Konkurrenzfähigkeit der östlichen Betriebe leiden, die Wirtschaftsleistung wird verringert, die Preise werden steigen, Überstunden und so. Das sind die gleichen Argumente.
Frau Präsidentin, das ist unsere Rolle. Wir.
Nein, einen Moment nur. Das sind die Aussagen. Ich wollte nur sagen, was immer wieder kommt, diese Aussage kommt vom Wirtschaftskammerpräsident, aber nicht vom Harald Mahrer, sondern von Rudolf Sallinger, und zwar am 9. Oktober 1968. Nämlich bevor die 40-Stunden-Woche gekommen ist. Ich wollte nur damit zeigen, es sind immer die gleichen Argumente. Der Wirtschaftskammerpräsident Harald Mara sagt auch immer, der Kuchen wird nicht größer. Ja, eh. Wir wollen ja den Kuchen nicht größer machen. Was ich möchte, ist, den Kuchen gerechter zu verteilen. Ich möchte einen gerechten Kuchen. Wenn ich heute Gäste einlade und ich habe 12 Gäste, kann ich den Kuchen nicht so aufschneiden, dass nur 10 davon profitieren. Alle 12 müssen was davon haben. Daher die vorhandene Arbeit auf mehr Menschen aufzuteilen.
Ja, aber so funktioniert es ja nicht. Es gibt in manchen Bereichen Fachkräftemangel, in anderen Bereichen gibt es viel zu viele Jobsuchende. Indem Sie sozusagen generell die Arbeitszeit verkürzen, bringt das ja nichts.
Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nicht davon gesprochen, generell zu verkürzen, sondern wir sagen, schauen wir es uns mal an. Man muss nachschauen, wo kann man sie verkürzen. Und ganz ehrlich, ich sitze heute da und ich kenne Betriebe, die haben 30 Wochenstunde. Ich kenne Betriebe mit einer 4-Tage-Woche. Ich kenne ein Unternehmen, das nach einem Jahr allen Mitarbeitern die 6. Urlaubswoche gibt. Das heißt auch eine Art der Arbeitszeitverkürzung. Ich sage, branchenspezifisch schauen wir hin, schauen wir, wo es dringend notwendig ist. Denke sofort an die Pflege natürlich, dass es dort sinnvoll wäre, die Menschen zu entlasten. Und ich sage das eh schon sehr oft, ich sage es auch ganz ehrlich, die Digitalisierung hilft uns in vielen Bereichen, aber ganz ehrlich, sie erzeugt noch mehr Druck, den wir ohnehin schon haben. Das heißt, wir brauchen eine Entschleunigung.
Ja, darf ich nur nachfragen? Sie haben gesagt branchenweise, aber wenn es diese Betriebe eh gibt mit den kürzeren Arbeitszeiten, dann kann man sie auf betrieblicher Ebene lösen. Das funktioniert ja jetzt schon, dagegen ist überhaupt nichts zu sagen, wenn sich da Betriebe und Arbeitnehmer einigen. Sie wollen normalerweise sozusagen flächendeckende Lösungen. Ist die Frage, ob das bei dem Thema sinnvoll ist?
Das ist sicher, ich sage es nochmal, in vielen Bereichen wäre es sinnvoll. Ich sage, die Pflege ist flächendeckend. Ich würde es nicht verstehen, warum in einem Krankenhaus die Beschäftigten eine, keine Ahnung, 35-Wochenstunde haben und im anderen arbeiten sie 40. Also wenn, dann sollte man hier dafür sorgen, dass es hier auch eine Gerechtigkeit gibt, nämlich dass das dazu kommt, dass alle die gleiche Arbeitszeit haben. Und ich bin überzeugt davon, dass es umsetzbar ist und ich glaube, dass es dringend notwendig ist. Ich sage es nochmal, meine Betriebsbesuche vor Corona natürlich, habe ich gemerkt, dass die Menschen keine Pause mehr machen. In der Kantine, wenn ich durchspaziere, sehe ich die Menschen dort sitzen in der Kantine, während sie auf einem iPad ganz schnell was beantworten, dazwischen schnell ein paar Bissen machen und weitermachen. Und ich glaube, dass wir alle, die da am Tisch jetzt sitzen, wir drei auch wissen, dass das Leben immer schneller wird und wir brauchen Entschleunigung. Wir brauchen hier Grenzen zwischen Arbeitszeit und Freizeit. Wir brauchen eine Freizeit, die uns wirklich ermöglicht, auch einen Erholungswert zu haben, um sozusagen auch wieder Kraft zu haben. Ganz kurz vielleicht nur die Unternehmen, die zurückgefahren sind. Wir haben uns nicht erkundigt, wie geht's dort? Die Produktivität hat nicht nachgelassen. Aber was ist passiert? Die Mitarbeiter sind motivierter. Der Krankenstand ist massiv zurückgegangen. Und es ist ein tolles Klima in diesen Unternehmen. Und ich glaube, da sieht man ja, dass das wichtig ist, wenn man mehr Möglichkeit hat, sich zu erholen, dass man dann auch gesünder ist. Und das muss ja auch wichtig sein für die Wirtschaftskammer, für die Unternehmer, gesunde Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu haben.
Also ich fasse nur kurz zusammen, Sie verlangen eine branchenweise Arbeitszeitverkürzung.
Schauen wir es an, ja. Ja.
Aber das kann man in den Kollektivverträgen verhandeln.
Ja.
Okay.
Aber wenn man die Arbeitszeit verkürzt, fallen ja noch mehr Überstunden an als jetzt schon. Das sind ja sehr viele, die es bisher gegeben hat. Das ist ja alles nicht von oben verordnet. Oft viele Menschen wollen ja auch Überstunden machen, weil sie damit mehr Geld auch verdienen. Möchten Sie dann, dass diese Leute weniger Geld haben?
Ich will niemand Geld wegnehmen. Aber wir sind, wenn man sich die Liste in Europa ansieht, sind wir sowieso zumindest würde ich sagen, nicht Weltmeister, aber wahrscheinlich Vize-Weltmeister sind wir schon, wenn es um die Arbeitszeit geht. Wir haben mehr als 41 Stunden, die wir da
haben. Ja, dafür haben wir mehr Feiertage. Das ist, gleicht sich dann auch wieder aus.
Noch einmal, wir machen aber Millionen von Überstunden.
260 Millionen im Vorjahr.
Genau, die Frage ist ja nur, macht es Sinn, wenn eine Person all diese Überstunden macht oder macht es nicht Sinn, mehr Menschen eine Chance zu geben, in Beschäftigung zu kommen? Für mich ist wichtig, dass wir die Beschäftigten, also die Arbeit, die wir haben, auf unsere Beschäftigten aufteilen. Das ist für mich ein Zugang. Und wenn jemand Überstunden machen muss, sozusagen, um sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen, dann müssen wir schauen, wie schaut es dort mit Einkommen aus.
Tosco, Ziel und Hanke haben sich aber für eine Erhöhung vor allem der Mindestlöhne ausgesprochen. Die halten nicht so viel von der Verkürzung der Arbeitszeit. Wie begegnen Sie da? Wie spielt sich das ab in Parteisitzungen?
Ich vertraue der Gewerkschaftsbewegung, denn die sind zuständig für Lohnverhandlungen und die sind sehr gut unterwegs. Man hat sie jetzt gerade gesehen. dass auch im Metallbereich ein Lohnabschluss zustande gekommen ist, wo viele geglaubt haben, gerade jetzt in der Pandemie kommt das zu nichts. Das heißt, Lohnverhandlungen machen die Gewerkschaften und die sind hier wirklich sehr gut unterwegs.
Viele Menschen, die noch Arbeit haben, sind ins Homeoffice übersiedelt, viele natürlich auch nicht freiwillig. Laut Arbeitsministerium bis zu 40% der Beschäftigten, die zumindest teilweise im Homeoffice sind. Jetzt sollen neue Regeln fürs Homeoffice ausgearbeitet werden. Es wurden Arbeitsgruppen gebildet, die haben Zeit bekommen bis zum März. Sie selber haben es gerade angesprochen. Bei der Kurzarbeit hat das ein paar Stunden gedauert, ehe sie das ausgehandelt haben. Budgets werden innerhalb von Tagen über den Haufen geworfen und neu geschrieben. Und beim Homeoffice braucht man ein halbes Jahr. Wieso geht das nicht schneller?
Schauen Sie, ich hoffe auch, dass es schneller geht, keine Frage. Aber es ist wichtig, dass wir jetzt in Gespräche kommen. Und wir sind jetzt nur immer mittendrin in einer Krise. Wir haben ein Virus, den wir noch nicht eingedämmt haben. Und es gibt jetzt Homeoffice, das haben Sie richtig angesprochen, wo wir wissen, dass jetzt meines Wissens nach fast ca. 42% im Homeoffice waren und sind teilweise noch. Vor der Krise waren es maximal 6%. Das heißt, hier haben wir wenig Vergleichswerte. Und verzeihen Sie mir, aber das muss ich sagen, es gibt für mich zwei paar verschiedene Schuhe. Wir haben jetzt Homeoffice in der Krise. Ich wünsche mir nicht, dass das Homeoffice, was jetzt passiert, tatsächlich dann auch nach der Krise weitergeführt wird. Warum sage ich das? Wir schicken jetzt die Menschen in Homeoffice. Und ja, wir sagen nichts dagegen, weil es geht um die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Daher gibt es hier Maßnahmen. Wir schauen nicht, wie leben die Menschen zu Hause. Haben sie eine 80, 100 Quadratmeter Wohnung, einen eigenen Bereich, wo man tatsächlich arbeiten kann? Oder arbeiten Sie am Küchentisch, wo der Küchentisch plötzlich der Schreibtisch wird, die Schulbank wird, der Esstisch wird? Die Situationen haben wir derzeit. Also es geht darum, viele haben gar nicht die Arbeitsmittel gehabt. Für die Zukunft heißt es für mich, auch im Homeoffice gibt es ein Arbeitsrecht, ganz klar. Auch im Homeoffice muss ich krank werden dürfen. Also es gibt einen Krankenstand. Und es muss viele Spielregeln geben im Homeoffice. Wie schaut es mit der Arbeitszeit aus?
Ja, aber diese Regeln braucht man jetzt, nicht in einem halben Jahr.
Die Regeln, ganz ehrlich, ein wichtiger Bereich bei Homeoffice ist, es muss vereinbart werden. Das tun wir derzeit nicht. Das tun wir in keinen Bereichen, weil es jetzt um die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geht. Ich kann nicht vereinbaren mit einer Kollegin, die sagt, ich will nicht ins Homeoffice. Und das sagen wir fünf in einem Büro zum Beispiel, da verstehe ich den Unternehmer. Wenn alle fünf sagen, das geht nicht, dann bleiben sie sitzen. Nein, jetzt geht es um die Gesundheit der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, daher ein anderes. Und jetzt haben wir Zeit, und ich sage es nochmal, ich hoffe auch, dass wir nicht bis März brauchen. Was wir dringend brauchen bis Ende des Jahres, ist der Unfallversicherungsschutz. Da gibt es eine vage Verbesserung sozusagen in der Zeit der Krise. Die läuft aber Ende Dezember aus. Und hier müssen wir ganz klare Spielregeln auch beim Unfallversicherungsschutz festhalten. Und wir müssen aber auch festhalten, dass Homeoffice auf Dauer für niemanden gesund ist. Ich sage es, und wir haben auch Umfragen gemacht. Es sind mehr als 50%, die der Meinung sind, sie wollen auch nicht ständig im Homeoffice sitzen. Und da birgen sich große Gefahren.
Frau Präsidentin, im Homeoffice verwenden ja die Leute ihre eigene Infrastruktur, vom Laptop über Strom, Heizungskosten etc. Viele meinen ja jetzt, das hat ja früher der Arbeitgeber getragen oder vor der Corona-Krise, und jetzt bleiben da Arbeitnehmer quasi auf diesen Kosten sitzen. Sollte es da eine Entschädigung geben, in etwa in Form einer steuerlichen Absetzbarkeit, eine Pauschale oder sowas Ähnliches?
Was nicht passieren, es gibt jetzt mehrere Modelle, über die wir diskutieren, genau in dem Bereich. Was nicht passieren darf, dass der Arbeitnehmer auf die Kosten sitzen bleibt. Und Sie haben vollkommen recht, mir hat jetzt unlängst jemand gesagt, wie geht das dann wirklich mit meinen Heizkosten? Weil normalerweise schaltet sich meine Heizung um 9 oder was runter und um 17 Uhr rauf, da komme ich mit den Kindern nach Hause. Wenn ich dann zu Hause war, arbeite auf ständig, heißt das, meine Heizkosten gehen in die Höhe. Und Sie haben vollkommen recht. Teilweise arbeiten die Menschen mit eigenen Arbeitsmitteln. Die Frage ist, dürfen die das überhaupt? Ist das gut? Wie schaut es mit dem Datenschutz aus? Das alles wissen wir nicht. Und das sind die Diskussionen, die wir führen müssen, dass es hier zu einer Abgeltung kommt. Was nicht geht, ist, dass Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen auf diesen Kosten sitzen bleiben.
Aber was heißt Abgeltung?
Das muss man sich ansehen. Was ist vernünftig? Entweder gibt es...
Da wollen Sie sich noch nicht festlegen.
Da will ich mich nicht festlegen. Es gibt viele Möglichkeiten. Viele Modelle liegen am Tisch. Ob steuerlich ist, ob jemand sagt, es gibt eine Pauschale für das, ob jemand sagt, alle Arbeitsmittel bekommst du, dann frage ich mich, wer stellt den Schreibtisch zur Verfügung, den Sessel. Also viele Fragen sind da offen. Ich will mich jetzt nicht festlegen. Klar ist für mich, es muss vereinbart werden. Es darf keinen Rechtsanspruch geben, einseitig zu sagen, das muss man, das kann man. Und es muss klare Spielregeln geben. Es gibt dort ein Arbeitnehmerinnengesetz, genauso wie wenn ich im Büro sitze. Es gibt Arbeitszeiten, die eingehalten werden müssen. Das alles ist für mich wichtig. Und wichtig ist auch, und das sage ich wirklich sehr bewusst, dass auch im Homeoffice muss ich krank werden können. Es gibt einen Krankenstand im Homeoffice. Wir merken jetzt, die Krankenstände sind massiv zurückgegangen. Das hat eben damit was zu tun, und ich kann das berichten, dass eben die Beschäftigten so loyal zum Unternehmen sind und eben krank auch gearbeitet haben. Und das kann doch nicht die Zukunft sein und nichts, was wir wollen in Wirklichkeit. Und wir reden außerdem auch nur von einem, nicht einmal ganz 50% aller Beschäftigten. Weil alle anderen können es nicht. Der Automechaniker wird das nicht schaffen.
Das ist richtig, ja.
Im Gesundheitsbereich müssen auch dort sein, wo sie gebraucht werden. Das heißt, es ist ja nicht einmal die Hälfte aller Beschäftigten. Und hier brauchen wir gute Lösungen. Und Sie haben vieles jetzt angesprochen. Und daher brauchen wir die Gespräche.
Ich würde gerne zum Thema Arbeiterkammer kommen. Immer wieder diskutiert wird die Sozialpartnerschaft, also die Zusammenarbeit zwischen Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer, zwischen den Vertretern der Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer und der Unternehmen. Wie läuft es derzeit aus Ihrer Sicht? Hat sich dadurch Türkis-Grün was verbessert?
Ja, Sozialpartnerschaft ist ja in Wirklichkeit, Sie haben es richtig angesprochen, die Vertretung der die Interessensvertretungen der Unternehmer, die Interessensvertretungen der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, aber auch gemeinsam mit der Bundesregierung. Und ja, das kann man schon sagen, bei der vorgehenden Bundesregierung war es so, dass wir versucht haben, in Kontakt zu treten. Da wurden wir absolut nicht gehört. Jetzt ist es schon so, dass wir hier wieder Mitsprache haben sozusagen. Und wie es halt in einer Sozialpartnerschaft immer gewohnt war, das eine funktioniert schneller oder gar nicht und das andere funktioniert besser. So wie wir erlebt haben, die Kurzarbeit, die in 3 Stunden gemacht wurde und erledigt war. Und viele andere Bereiche, wenn ich jetzt daran denke, dass hier vor allem der ÖGB stark dran war, dass man diese Sonderbetreuungszeit, die wir heute schon angesprochen haben, bis Ende des Jahres aufmachen, also dass die gilt bis Ende des Jahres. All das sozusagen haben in Sozialpartnerrunden, an Gesprächen diskutiert und umgesetzt und es funktioniert besser.
Natürlich. Also Sie sind zufrieden und Sie fühlen sich gehört?
Das auf jeden Fall, ja.
Frau Präsidentin, die Arbeiterkammer hat ja sehr hohe Rücklagen. Es geht um mehrere Millionen Euro. Sie sprechen immer für Hilfe für notgeratene Arbeitnehmer. Wäre es da jetzt nicht an der Zeit, dass man da Rücklagen auflöst und bedürftigen Arbeitnehmern hilft?
Schauen Sie, wenn ich Rücklagen auflöse, dann würde ich einige Häuser verkaufen müssen. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite haben wir das medial vielleicht nicht so stark kommuniziert, aber jede Arbeiterkammer von 9 Bundesländern hat in dieser Krise geholfen. Alles zusammen ist ein 2-stelliger Millionenbetrag, nämlich jedes Bundesland unterschiedlich. In Wien haben wir zum Beispiel sehr schnell reagiert. Wir haben gemerkt, dass Jugendliche, die in die Berufsschule gehen, plötzlich Homeschooling machen sollten und eigentlich gar keine Chance dazu haben, keinen Laptop haben, dass sie das überhaupt durchführen können. Hier haben wir Laptops zur Verfügung gestellt, eine große Anzahl. Die bleiben aber auch in den Berufsschulen, die kriegen wir nicht zurück. Wir haben jetzt gemeinsam für Jugendliche, gemeinsam mit der Stadt Wien, mit dem Wiener Arbeitnehmerförderungsfonds etwas gemacht. Das kostet uns 2,5 Millionen. Das heißt, wir helfen überall, wo wir können. Das tun wir und das tun alle Arbeiterkammern in ganz unterschiedlicher Art. Es war in Niederösterreich, wo es den Heizkostenzuschuss gegeben hat. Also alle Arbeiterkammern sind hier fleißig daran, wirklich ihren Mitgliedern zu helfen. Obwohl, und das möchte ich auch anmerken, wir natürlich durch die Arbeitslosigkeit auch Mitglieder verloren haben. Wir haben circa, wenn ich mich nicht irre, fast 1 Million Mitglieder, die keinen Beitrag zahlen. Wobei ich sagen muss, dass da ein Großteil dabei immer schon dabei war, die keinen Beitrag gezahlt haben. Aber es sind ein paar hunderttausend jetzt mehr.
Wie hoch sind denn Ihre Rücklagen?
Da muss ich ehrlich sagen, wir haben gerade das muss ich mir jetzt anschauen. Ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf. Ich komme da jetzt nicht mit meinen Rücklagen.
Das wird eigentlich nie so transparent gemacht, wie hoch die Rücklagen sind. Weil die Zahlen müssen Sie eigentlich parat haben, oder?
Na, muss ich nicht. Wir haben jemanden, der für Finanzen zuständig ist. Und wenn ich sie brauche, dann habe ich sie natürlich. Und ich möchte aber nicht mit Zahlen hantieren, die jetzt nicht gerade aktuell sind.
Ungefähr würde auch reichen, 500 Millionen.
Und wir haben im Frühjahr haben wir unsere Vollversammlung, wo alles beschlossen wird, auch das Budget und der Rechnungsabschluss. konnten wir nicht durchführen, das war genau der Lockdown und wir haben das jetzt erst vor ein paar Tagen gemacht, den Rechnungsabschluss, der liegt jetzt bei uns auf und wir werden aber auch schauen, wie können wir den wirklich mehr sichtbar machen. Im Haus ist er transparent und wir schauen uns das mal an, weil die Frage immer wieder kommt, Sie haben recht.
Mit 500 Millionen liege ich ganz falsch?
Nein.
Also die Rücklagen der Arbeiterkammer sind höher als 500 Millionen?
Ich sage es noch einmal, aber es sind unsere Häuser dabei. In Rücklagen sind ja unsere Häuser drin. Es sind Investitionen, die gemacht werden sollten. Wir haben jetzt ein Haus nicht, die Investition nicht durchgeführt. Und ich sage ganz ehrlich, ich hoffe nicht, dass es uns bald am Kopf fällt. Hier müssen wir etwas tun. Und das werden wir in der Zukunft auch investieren, wieder das Geld. Aber wichtig ist für uns, dass wir für unsere Mitglieder da sind. Ich sage das offen und ehrlich. Und auch in der Zeit, wo wir jetzt weniger Einnahmen haben, nämlich alle neuen Arbeiterkammern, haben wir alles Mögliche für unsere Mitglieder getan und sind auch bereit, sind jetzt dabei, sozusagen auch neue Leistungen zu machen. Und die sind, wie gesagt, bundesländerweise unterschiedlich. Das heißt, wir sind mit unserer Beratung, mit allem da, obwohl unsere finanzielle Lage zurückgegangen ist. Und kein Problem, wir haben eben vorher brav gewirtschaftet.
Ihr Arbeitnehmer zahlt 0,5% des Bruttoeinkommens an Arbeiterkammerbeitrag, maximal 24,90 Euro im Monat. Das zahlen auch Menschen, die in Kurzarbeit sind. Da wird der Arbeiterkammerbeitrag meines Wissens nach dem Vollzeitlohn sozusagen berechnet oder Vollzeitgehalt. Finden Sie das nicht unfair?
Naja, wir sind ja mit der vollen Leistung auch weiterhin da für unsere Mitglieder.
Naja, aber wenn ich schon Kürzungen habe bei meinem Einkommen, muss ich trotzdem die volle Arbeiterkammerumlage zahlen.
Ja, ich sag's nochmal, unsere Leistungen, dann müsste ich mit Leistungen zurückfahren. Das wird auch nicht der Sinn der Sache sein. Das heißt, wir haben die Leistungen, die wir anbieten an unsere Mitglieder und dabei bleiben wir auch, ja.
Kommen wir schon zum Schluss oder haben wir noch Zeit? Die Sozialdemokraten. Ah, noch eine Frage vorher noch. Sie sind ja Präsidentin der Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte. Ihnen ist doch Gleichbehandlung ein großes Anliegen. Wieso nehmen Sie die Arbeiterinnen nicht in den Titel?
Das ist eine sehr gute Frage, die ich gerne beantworte. Die Bundesarbeitskammer heißt Bundesarbeitskammer aus, so nennt man sie. Das Anhängen gibt es an und für sich nicht mehr. Es ist die Bundesarbeitskammer. Das gefällt mir. Was mir nicht gefällt, ist die Arbeiterkammer in Wien, die Arbeiterkammer im Burgenland. Hier haben wir schon öfters diskutiert, ob der Titel überhaupt noch zeitgemäß ist. Ganz bei Ihnen? Nein.
Dann ändern Sie es.
Aber es gibt ein Gesetz, das heißt, das müssen wir angehen. Aber okay. Wir haben schon ein paar Mal diskutiert, darum muss ich jetzt wirklich schmunzeln. Ja, Sie haben recht. Und ich sage immer, und mich stört es auch, wenn ich irgendwo hinkomme und dann steht Bundesarbeiterkammerpräsidentin, weil es heißt Bundesarbeitskammer. Es ist die Kammer der Arbeit. Und nicht sozusagen Arbeiter und Angestellte oder Arbeiten und ja, Bundesarbeitskammer oder eben Arbeiterkammer.
Danke. Machen wir die SPÖ.
Ja, die Sozialdemokraten haben ja die Wien-Wahl gewonnen, also sind klar auf Platz 1. Jetzt geht es um Koalitionen. Eine Variante ist, für den Herrn Ludwig ja mit den Neos zusammenzugehen. Sie sind ja auf die Neos nicht so gut zu sprechen, hört man immer wieder, weil die Neos Sie sehr oft kritisieren. Also wären Sie gegen eine solche Koalitionsvariante?
Also ich werde sicher von dieser Stelle aus jetzt den Bürgermeister nicht ausrichten, mit wem er sozusagen eine Koalition gründet. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, ich kann mich erinnern, der Bürgermeister selbst ist, ich weiß nicht, wie oft gefragt worden, er hat das offen gelassen und ich vertraue hier dem Bürgermeister. Ich werde ihm keine Tipps geben und das hat damit nichts zu tun, ob ich gut auf die Neos zu sprechen bin. Ich frage mich, warum die Neos immer gegen die Arbeiterkammer unterwegs sind. Aber im Bereich Bildung und Elementarpädagogen, vielen Bereichen, gibt es gute Ansätze. Den Chancenindex, den wir fast gleich haben, die Idee, Schulen zu unterstützen, also da gibt es schon einiges. Aber noch einmal, mit wem der Herr Bürgermeister die Zukunft dieser Stadt weiter in der Stadtregierung führen möchte, das überlasse ich komplett dem Bürgermeister.
Die SPÖ hat in Wien und im Burgenland Wahlen klar gewonnen. Die Bundes-SPÖ kommt aber nicht recht vom Fleck. Und das, obwohl Frau Rendi-Wagner habilitierte Infektiologin ist. Also das heißt, die versteht mehr von Corona als die gesamten Regierungspolitiker zusammengenommen. Was Besseres kann einer Partei ja gar nicht passieren, als so eine Person an der Spitze zu haben. Was macht sie falsch?
Ich glaube, sie macht nichts falsch. Ich glaube, im Gegenteil, wir haben auch gemerkt, sie war eine der Ersten, die gesagt hat, wir brauchen eine Maskenpflicht. Also es gibt viele Ideen, die auch von ihr gekommen sind, die auch dann tatsächlich umgesetzt worden sind. Und wenn ich mich nicht irre, die letzten Umfragen gehen auch schon einen anderen Weg.
Sie sind derzeit bei 22%, das ist immer noch unter dem nationalen
Natürlich, selbstverständlich. Aber
Ist Frau Wendy Wagner die Richtige an der SPÖ-Spitze?
Ich verstehe die Diskussion. In Zeiten wie diesen, glaube ich, diskutieren wir sicher nicht die Spitze der SPÖ. Wir haben dort eine gute Frau und das passt so.
Frau Präsidentin Anderl, herzlichen Dank, dass Sie bei uns in der Pressestunde zu Gast waren.
Danke für die Einladung.